Ja, guten Morgen, lieber Volker.
Schönen guten Morgen.
Schön, dass du bei uns bist und den Weg auf dich genommen hast. Hattest ja eine Stunde mehr Zeit diese Nacht. Ja. Da kann man den weiten Weg, 2 Stunden bist du gefahren. Aber gut, dass du gut angekommen bist. Jo. Wir haben uns total angepasst im Look heute Morgen.
Ja, das haben wir auch gedacht.
Ja. Das hatten wir im Januar schon mal, hatten wir auch so ein Wochenende mit zwei Gästen, die waren auch so, die hatten den gleichen Look wie wir. Es einfach, also als Mann kommt man nicht drum herum, denke ich. Ne? Vielleicht lässt du uns ein bisschen reinschauen, wer sonst noch so zu dir gehört. Kannst du vielleicht ein paar wichtige Personen aus deinem nächsten Umfeld uns nennen? Wer gehört denn da zu dir?
Meine Frau wäre gerne mitgekommen heute, aber die hat Rücken und... Jetzt entscheidet sich, ob sie morgen zur Arbeit geht oder nicht geht und ist noch gespritzt worden und so. Und deshalb hat es nicht gepasst. Also wir sind seit 1990 verheiratet und wir haben 3 Kinder. Mhm. Und die sind 19, 17, 15. 2 Jungs, 1 Mädchen. Mhm. Ja, wohnen noch alle 3 zu Hause. Und das ist so jetzt diese spannende Phase. Wie geht's weiter? Mhm. Und was ist nach der Schule? Und solche Geschichten. Mhm. So... das ist im Kern unsere Halfmann-Family in Karlstadt.
Kannst du mir Hoffnung machen für dieses Alter? Ich habe meine Kinder sind jetzt 9, 7 und 1. Ist das, also wird es schöner? Oder, also es ist auch jetzt schon schön.
Also was super schön ist, früher hat mich immer geärgert, dass die Kinder keine Wochenendtaste hatten. Das heißt, dass die auch samstags immer um 6 Uhr schon fit waren. Mhm. Und jetzt ist es, das ist ein super Alter. Also,
okay, cool. Ja, da muss man sie irgendwann wahrscheinlich eher rauskriegen aus dem Bett überhaupt.
Ne? Ganz genau.
Wenn man so in deine Freizeit schaut oder so insgesamt, was gibt es so an Leidenschaften in deinem Leben, was du sehr, sehr gerne tust?
Also die Musik sagt mir sehr viel, sowohl Musik zu hören, als auch selber Musik zu spielen, Gitarre, Saxophon und die Natur tut mir sehr gut. Und ja, ansonsten mal zu einem Fußballspiel gehen, vornehmlich mit meinem Sohn zu den Kickers nach Würzburg. Wir waren übrigens in Stuttgart, waren wir auch hier im Stadion, Stuttgart gegen Bremen. Und wir waren im Bremer Fanblock und zwar bei den Ultras mittendrin, weil das die einzigen Tickets waren, die wir noch gekriegt haben.
Ja. Ja. Aber das ist eigentlich am schönsten, oder? So mittendrin bei den richtig Hardcore-Fans.
Das war dieses Spiel mit diesem kuriosen Eigentor.
Ach, also
das
da war ich auch bei dem Spiel. Ah, okay. Tatsächlich, im Stadion. Ja, genau.
Und mit wir diesem haben Einwurf, ne? Voll die Bierdusche gekriegt von hinten.
Ja. Ja. Das war der einzige Sieg von Stuttgart für lange, lange Zeit in dieser Saison.
Weil wir dabei waren. Yeah.
Okay, Fußball nach gestern nicht weiter vertiefen hier in Stuttgart, genau. Sorry, ist so. Du hast ein Buch geschrieben, das ist letztes Jahr rausgekommen. Ein sehr, sehr offener, ehrlicher Lebensbericht, eine sehr, sehr spannende Autobiografie. Und dort lässt du ganz tief reingucken in das, was dich in deinem Leben bisher bewegt und geprägt hat. Und da wollen wir heute Morgen ein bisschen mit gemeinsam reinschauen. Und vielen Dank, dass du uns da reinschauen lässt auch. Mhm. Im Grunde ging das los bei dir als Kind. Du schreibst davon, dass du schon als Kind auch mit Zwangsstörungen zu tun hattest und mit Depressionen. Wie hat sich das bei dir geäußert? Was kann man sich darunter vorstellen? Auch so allgemeine Zwangsstörungen. Mhm. Kannst du uns das kurz definieren?
Ja. Eine Zwangserkrankung ist eine Form eine psychische Erkrankung. Und das äußert sich zunächst einmal durch völlig kranke, schambesetzte, irrationale Gedanken, die sich nicht steuern lassen. Mhm. Und je mehr der Betreffende da versucht, dagegen was zu tun, umso stärker wird das Ganze. Und dann muss die Seele irgendwelche Mittel finden, um Ausgleich zu sorgen, um zu reagieren. Mhm. Und das sind auch wiederum Zwänge, Zwangshandlungen zum Beispiel, oder auch wiederum entweder Gedanken oder eben auch Zwangshandlungen. Da gibt es verschiedene Dinge, es gibt Ordnungszwänge, Zählzwänge, Waschzwänge, Dinge, die ich immer wieder tun muss, obwohl ich weiß, also ich tue es in dem Bewusstsein, dass es völliger Blödsinn ist und kann doch nicht damit aufhören. Und ja, bei Männern ist es, sagt man, kann es sein, dass so diese Erkrankung in der Pubertät, in der frühen Pubertät auftauchen kann, bei manchen später, Jahre später. Ja. Und es ist vor allem etwas, was maximal mit Scham zu tun hat, Scham besetzt ist. Darum war das auch für mich so, ich wäre nie im Leben auf die Idee gekommen, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Was da Krankes, total Abgefahrenes, Verrücktes in meinem Kopf ist, das hätte ich nie im Leben gemacht, sondern habe geschaut, dass ich nach außen mir da nichts anmerken lasse und dass ich da funktioniere, obwohl das auch damals schon nicht so unbedingt geklappt hat.
Haben das denn, also wenn du hast, mochtest das nicht nach außen lassen, gab es Leute, die dir so im Rückblick oder seit du, wenn du vielleicht diese Geschichte auch offener erzählt hast, gesagt haben, sie haben da schon was mitbekommen bei dir oder hast du das so im Verborgenen halten können?
Ja, also was meine Psyche angeht, das ist doch größtenteils im Verborgenen gewesen. Ich habe so andere, habe ich die Schule gewechselt von der Grundschule aufs Gymnasium zunächst mal und da habe ich so eine Phase gehabt, wo es mir körperlich recht schlecht ging. Also mit dem Magenproblem habe ich eine Magenspiegelung bekommen oder ich bin ohnmächtig geworden, in der Schule umgekippt und man hat alles Mögliche untersucht, aber eben organisch eher. Ne? Und das war aber auch eine Zeit, ich bin ja Jahrgang 66, wenn ich jetzt zurückgucke, denke ich mir, wo man noch nicht so vielleicht in die Richtung tiefer geguckt hat, zu schauen, Mensch, was ist denn da eigentlich?
Ja. Hast du das denn selber gecheckt eigentlich als Kind, dass da irgendwie irgendwelche Dinge sind, die normal ist auch so ein Fall, ist so ein komisches Wort, aber die irgendwie, die dich, wo du gemerkt hast, da ist etwas in deinem Leben, das macht dich eigentlich kaputt,
diese Gedanken. Ja, auf jeden Fall, ja.
Also man selber merkt das und versteckt es vor
Richtig,
den anderen
genau.
Leuten.
Genau. Ja. Ich hätte es nie benennen können, was das ist, aber so auf jeden Fall, klar. Ja.
Okay. Du hast dann irgendwann die Entscheidung getroffen, den Beruf des Pastors zu wählen. Wie kamst du zu dieser Entscheidung? Und was war ein Stück weit auch verhängnisvoll an dieser Entscheidung?
Also ich habe nach dem Abitur wollte ich erstmal studieren Wirtschaftsmathematik, dann habe ich Zivildienst gemacht, das waren damals noch 20 Monate und in dieser Zivildienstzeit, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der genaue Anstoß jetzt war, wie, weshalb, jedenfalls kam für mich in dieser Zeit zum ersten Mal so der Gedanke, vielleicht doch Theologie studieren, ja, und das hat mich beschäftigt. Also ich komme ja aus christlichem Elternhaus, muss ich sagen. Meine Eltern sind in der FEG lange Jahre gewesen und habe dann gesprochen mit unserem Pastor damals und ein paar Leute gefragt und überlegt. Und ja, das ging dann noch so ein bisschen hin und her, weil da in der Ausbildungsstätte, die wollten mich erst nicht haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt was anderes und so. Und ja, letztlich kam das dann doch so. Verhängnisvoll, denke ich mir, ist, dass Pastor ist ein Beruf, wo man mit Menschen zu tun hat. Und ich habe, ich sag mal, sehr viel Angst, also auch bedingt durch die Zwänge, sehr viel Angst vor menschlichen Begegnungen gehabt oder so, vor großen Gruppen und so. Und ich habe mich, glaube ich, auch mehr so für das Studium interessiert. Und das Berufsbild, da habe ich mir damals, glaube ich, noch nicht so viel Gedanken gemacht. Dass man ja dann auf die Leute wirklich losgelassen wird. Ja.
Und die auf einen auch.
Ja, und die auf einen. Ja. Und es gibt ja, ich denke mal, es ist heute noch so, in Eversbach so ein 6- oder 7-monatiges Gemeindepraktikum.
Genau.
Da war ich in Frankfurt am Main und das ist eine recht große Gemeinde. Und es war für mich erstmal total heftig und habe ich mich auf dem Klo eingeschlossen, gell? Um vor den ganzen Leuten zu fliehen. Und dann habe ich da gehockt und dachte, ey, 5 Minuten, 10 Minuten, irgendwann muss ich vom Pott wieder runter. Das geht nicht. Und ja, also das war schon so eine, ich habe sehr große Herausforderung dann, weil ich jeden Satz dreimal überprüfen musste und jede Begegnung abzuchecken, wie verhalte ich mich hier, damit ich nicht verletzt werde, damit ich nicht abgelehnt werde, wie verhalte ich mich hier richtig und jedes Wort auf die Waage gelegt und nach jeder Begegnung alles nochmal durchgespielt, ob ich mich jetzt richtig verhalten habe. Und keine Ahnung, wenn jetzt hier jemand schlecht geschlafen hat und guckt hier grimmig, soll ja vorkommen, dann hätte ich überlegt, was habe ich gerade falsch gemacht, warum ist es so? Ja. Und das ist ein sehr anstrengendes Modell.
Du hast dann Wege für dich finden müssen, um das Ganze irgendwie wegzudrücken oder diesen Druck loszuwerden. Was kam da in dein Leben dann hinein?
Also für die Dinge, die sich bei mir im Kopf abgespielt haben, für mich war ein Weg zu schauen, dass ich sag mal, Musik im Kopf habe, die lauter ist als alle Gedanken, der versucht, es zu übertönen. Das habe ich als Kind schon gemacht. Und ich habe als Kind so eine kuriose Geschichte gehabt, so mit dem Kopf hin und her zu wackeln. Ja. Das ist so eine Form von Hospitalismus, nennt man das. Und ich konnte mich dadurch so ein bisschen in Trance so versetzen. Ja. Also um das zu betäuben. Vielleicht kann ich noch sagen, eine Form auch von solchen Zwängen, wenn man jetzt so christlich sozialisiert ist und die Gedanken stürzen sich auf alles, was dir wichtig ist, was dir, wenn man so will, heilig ist und auf alles, was schambesetzt ist. Also es hat meist mit Sexualität zu tun oder Mütter, die Angst haben, sie würden ihre Kinder töten müssen oder sowas. Und wenn du an Gott glaubst, hat es sehr viel oft damit zu tun. Das heißt, ich habe so blasphemische Zwänge gehabt. Über Gott Gedanken, die ich nicht denken darf. Und das habe ich versucht zu... Also ich habe dann immer wieder als Kind, habe ich immer wieder um Vergebung gebettelt und nochmal und nochmal und nochmal. Und irgendwann habe ich versucht, das zu übertönen. Das ist die Musik ein Mittel gewesen. Und dann als Jugendlicher auch der Alkohol. Weil sich in dem Moment, wo, ich sag mal so, ein beruhigender Rausch sich einstellt, auch der Kopf etwas, also entspannter wird und ruhiger wird. Das ist zunächst mal eine naheliegende Medikation sozusagen.
Das ging als Jugendlicher los mit dem Alkohol und hat sich dann auch übers Studium durchgezogen. Wann kam so der Punkt, wo du irgendwie festgestellt hast, es geht so nicht weiter?
Oft ist es sehr so eine schleichende Entwicklung. Und ich habe gesehen, meine Frau und ich, wir waren 10 Jahre in der ersten Stelle in Oberursel, im Taunus, dort in der Gemeinde. Und in Tagebuchaufzeichnungen so aus dieser Zeit, da habe ich solche Geschichten schon stehen wie... ich muss weniger trinken. Oder dieser Versuch, das ist auch was Typisches, selbst zu regulieren. Also Alkohol nur noch am Wochenende oder nur noch nach dem Essen oder nur noch so und so viel Gläser. Und ein paar Tage später wieder der Eintrag, oh Mann, ich muss unbedingt mit der Sauferei aufhören und sowas. Ja. Das heißt, dass da schon sich etwas entwickelt hat in der Zeit, was dann später mir, sag mal, eher ziemlich entglitten ist.
Die Alkoholsucht war ein Mittel, dich zu betäuben, diese Gedanken auszuschalten. Du bist dann in den Dienst gegangen, in Oberursel, hast du gesagt. Und über diese ganze Zeit hat im Grunde niemand gewusst, was mit dir los ist.
Ja, das ist schon so. Und ich habe auch wirklich einige Zeit das so geschafft, einfach zu funktionieren, dass da nach außen nichts groß auffällt. Ne? Also dass ich so, ich meine klar, dass ich ein etwas seltsamer Typ bin, das war offensichtlich für die Leute, aber nicht zu gucken, woran es liegt oder was dahinter eigentlich ist, warum das so ist. Ne?
Du hast das von so einem Prozess mit so einem Prozess verglichen, der so schleichend auch von sich geht. Kann ja auch sagen, es ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht. Aus dieser Spirale überhaupt irgendwann rauszukommen, ist ja ganz, ganz schwer. Was war für dich dann der Auslöser, dass du dir Hilfe gesucht hast? Mhm.
Für mich war es der absolute Tiefpunkt. Weil ich habe dann die Gemeinde gewechselt und kam in eine Gemeindesituation, die maximal schwierig gewesen ist. Also da gab es zwei Lager, die haben sich zerstritten und ich kam rein und bin mittendrin. Und das als jemand, der jedem alles recht machen will. Und dann kommt der Erste aus der einen Gruppe, Mensch, pass auf, vor denen musst du aufpassen und so. Ne? Und das sind ganz schlimme. Und dann kommen die Nächsten und aus der anderen Gruppe und so. Und ich habe versucht zu vermitteln und nachher bin ich, das ist ja oft bei solchen Konstellationen, bin ich mitten reingekommen und habe auch eine Menge Prügel gekriegt und ich habe das nicht mehr gebacken gekriegt. Also alles, was an Harmoniebedürfnis da war und die ganzen Zwänge und Gedanken und da ist mir mein Leben völlig entglitten eigentlich. Mhm. Und dieses Aufrechterhalten ging noch eine Weile und dann ging das nicht mehr. Also und der Tiefpunkt dort eigentlich ist für mich gewesen, dass ich bin in mein Arbeitszimmer rein. Ich habe mich irgendwie aufs Sofa gehockt in Embryo-Haltung und gehofft, ey, hoffentlich ruft hier niemand an, hoffentlich sieht mich keiner. Und hatte so wenig Perspektive oder auch an Selbstachtung, dass ich überlegt habe, wie ich mein Leben beenden kann, ohne dass das als Suizid erkennbar sein würde. Mhm. Und ich bin damals in Supervision gewesen und dieser Supervisor dort hat gemerkt, was mit mir los ist. Mhm. Und hat mich nachher beiseite genommen, hat gesagt, Herr Halfmann, ich muss da nochmal mit Ihnen sprechen. Und hat mich zur Rede gestellt und mir unter Tränen gesagt, ich soll mein Leben nicht wegschmeißen. Die haben mir gedacht, warum sagt der sowas? Ne? Mhm. Und habe ihm versprochen, dass ich zu einem Psychologen gehe und dass ich mich kümmern will. Und das war wiederum der Doppelpunkt all dessen, was dann gekommen ist, passiert ist. Mhm.
Ja. Wo hast du dann Hilfe gesucht?
Ich bin zunächst bei einer Ärztin-Therapeutin gewesen, die dann geguckt hat, ich bin in einer Klinik gewesen, in so einer psychosomatischen Klinik, die für Suchtkranke auch spezialisiert ist. Da bin ich mehrere Wochen gewesen und es war übelst abgefahren, dort die Methoden, die dort gemacht worden sind. Aber es war für mich eine sehr wertvolle und wichtige Zeit. Mhm. Und mit der Konsequenz, als ich zurückkam aus der Zeit, habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr Pastor sein, es funktioniert nicht. Ich habe auch geistlich so viele Fragen, ich habe mehr Fragen als Antworten und die Leute hätten ja gerne, dass ich Fragen beantworte und dass man sie im Glauben stärkt und nicht ihnen den Glauben nimmt. Ja. Und von daher habe ich gemerkt, dass das funktioniert nicht und habe eine Umschulung beantragt und Hilfe darüber habe ich bekommen, sehr stark bei den anonymen Alkoholikern. Mhm. Was die meisten mehr so aus irgendwelchen amerikanischen Fernsehserien kennen. Gell? Mhm. Und diese Gruppen waren für mich sehr, sehr hilfreich. Und dann eine ambulante Therapie, Psychotherapie, die ich gemacht habe. Also das ist also, wenn man jetzt so in ärztlichen, fachlichen, menschlichen Kategorien denkt, das, wo ich sehr viel Hilfe erfahren habe. Mhm.
Es gab verschiedene Themen, die du anpacken musstest im Laufe der Therapie, im Laufe der Begleitung. Zum einen ging es für dich auch um so ein zerstörerisches Gottesbild, was du in dir entdeckt hast. Es gab dann auch einen Artikel in der Aufatmen, mein freiwillig gottloses Jahr. Das hat damals für sehr viel Aufsehen gesorgt und sehr viele Leserbriefe für Aufatmen. Das war damals noch anonym geschrieben, meine ich.
Ja.
Kannst du uns dazu etwas sagen, was dein Gottesbild so zerstörerisch gemacht hat und warum du das unbedingt loswerden musstest? Mhm.
Wenn man so tickt wie ich und darauf aus ist, allen alles recht zu machen, heißt das, dass ich natürlich versuchen werde, ich muss Gott alles recht machen. Mhm. Ja. Und das ist schon mal, wenn man es theologisch betrachtet, völlig krank. Ja. Und für mich ist dieser Gott jemand gewesen, der von oben geradezu darauf wartet, ob ich was falsch mache. Und wenn ich es tue, dann mich sofort abstraft. Also Gott ist mit so einer riesen Klatsche oben im Himmel. Und wenn ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, dann bam. Mhm. Ne? Und ist für mich jemand gewesen, dem ich hundertprozentig entsprechen muss. Wie so ein Himmelsdispot. Kalt und unberechenbar. Und vor allem auch unberechenbar. Mhm. Und es ist leider so, wenn man dieses Krankheitsbild auch hat, ich bin ja in einer Gemeinde groß geworden und da ist ganz, ganz gewiss das Evangelium verkündigt worden. Mhm. Und die frohe Botschaft und nicht nur Drohbotschaft, aber jemand wie ich pickt sich das Düstere raus, das Angstbesetzte, das Dunkle. Und da muss man sagen, gibt es ja viel davon. Mhm. Da brauche ich nur im Alten Testament zu lesen und wer da alles gesteinigt wurde, wenn er was einen Fehler gemacht hat und so. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, Gott hat seine Wege, um mich zu steinigen. Der macht mich dann fertig. Ne? Mhm. Und trotzdem muss ich ihm gerecht werden, ihm dienen und dann als Pastor sogar ihn verkündigen. Mhm. Und das möglichst perfekt. Mhm. Perfekt ihn verkündigen, damit ich alles richtig mache. Mhm. Und das ist... ich finde, wenn du so einen Erzieher hast und so einen Gott hast, ist das Schlimmste, was dir passieren kann, weil sich dann der Psalm von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir zur Hölle wendet. Mhm. Es ist so, weil es keinen Ort gibt, wo ich vor Gott fliehen kann. Selbst in meinem Kopf kann ich nicht vor ihm fliehen. Der sieht alle deine Gedanken. Mhm. Und es gibt nichts Grausameres. Also meine Eltern haben da auch nichts groß machen müssen, glaube ich, an didaktischen Zwangsmaßnahmen, weil ich habe da drüber noch jemanden Instanz gehabt.
Ja.
Und der hat mir gesagt, wo es lang geht.
Mhm. Und von diesem Gott hast du dich verabschiedet mit einem Brief. Mhm. Wie war das, diesen Brief zu schreiben? Und hast du Angst gehabt, diesen Brief zu schreiben?
Ja, das ist entstanden in der Situation in der Therapie, wo es darum ging, dass man lange gebunkerte Gefühle äußert und dass die zutage kommen. Und ich bin jemand, wenn du Leuten erlaubst, dass sie dir immer auf die Füße treten und du rufst nicht mal Autsch, dann frisst du Wut, sammelst du an. Und irgendwann... entweder explodierst du und du rastest völlig aus oder du implodierst, wirst depressiv oder sowas. Und ich habe in dieser Phase gemerkt, wie viel Wut ich eigentlich angestaut habe. Ich wusste gar nicht, wohin damit. Mhm. Ja. Und in dieser Zeit ist auch dieses Thema, also wie ich Glauben verstehe und wie ich Gott kenne, aufs Trapez gekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich eine entsetzliche Wut auf diesen Gott habe, weil ich empfunden habe, du hast mir mein Leben versaut. Und es war so eine Gruppensituation in der Therapie, wo ich am Fenster gestanden habe, habe da rumgetrommelt, habe zum Himmel geschrien, du kannst mich am Arsch lecken, ich will dich nicht. Ich hasse dich. Mhm. Und mein Therapeut war so erschrocken darüber und sagte, das ist vermutlich nicht hilfreich, wenn man den Allerhöchsten auf diese Art und Weise herausfordert. Vor allem, dass ich mir selber nichts antue.
Ja.
Und hat empfohlen, pass mal auf, jetzt gehst du in dein Zimmer und dann schreibst du das alles auf. Mhm. Schreibst du einen Brief an Gott. Mhm. Und das habe ich gemacht und dann habe ich gesagt, wenn schon, denn schon, was ich mache, das mache ich gründlich.
Ja.
Und dann habe ich abgerechnet. Aha. Dann habe ich mit diesem Gott abgerechnet und dann habe ich aber so empfunden, das liegt ja hier in meinem Zimmer. Mhm. Wenn ich wirklich Gott eins auswischen will, dann müssen das alle lesen. Mhm. Und dann habe ich das an diese Zeitschrift Aufatmen geschickt und die haben mir nach einer Zeit, also aus der Klinik heraus, und die haben mir nach einer Zeit geantwortet, Junge, wir sind hier keine Abrissbirne, gell? Wir wollen Glauben fördern und nicht ihn ruinieren. Und die haben mich aber dann 2-3 Jahre später nochmal angeschrieben. Mhm. Und wo stehst du jetzt? Wie geht's dir? Was? Mhm. Und daraus ist dann, haben wir diesen Brief eingebettet in mein Erleben, ganz generell. Und dann ist es veröffentlicht worden. Und es hat sich gezeigt, dass mit diesen Fragen, die ich dort formuliert habe, sich so viele identifizieren können, dass sie geantwortet haben. Mhm. und auch empfinden, in meiner Gemeinde, ich würde mich, wo soll ich das sagen, da würde ich mich nicht trauen.
Mhm. Ja. Ja. Und Gott, in dem Buch schreibst du, dass du so ein bisschen wie in der Wartehaltung warst, dass jetzt eine Reaktion vom Himmel kommt.
Ja, ich habe wirklich, wirklich Angst gehabt, ganz real, weil das war ja meine Überzeugung. Mhm. Und nach meiner Überzeugung musste ich sehr abgestraft werden dafür. Mhm. Und meine große Angst war nicht nur, dass Gott mir jetzt was antut, ja, sondern dass er zum Beispiel meinen Kindern was antut. Mhm. Dass er meinen Kindern was antut und ich dafür verantwortlich bin. Also da hätte er mich am schlimmsten mit getroffen. Mhm. Aber nichts davon ist passiert, gar nichts.
Und diese Nichtreaktion, war das so ein erster heilsamer Schritt für dich, das so zu erleben, dass Gott dich nicht abstraft?
Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr nachdenklich gemacht. Ja, und meine Kinder, also durch die Umschulung mussten wir umziehen und alles, wir wussten nicht, wo werden wir wohnen, und meine Kinder haben dann gebetet, dass wir eine tolle Wohnung irgendwie was kriegen, aber ich hatte ja nur noch so Arbeitslosengeld dann, und ja, und da sind einfach sehr viele positive Dinge passiert, und für meine Kinder war klar, das war Gott, der hat das so gemacht und so, ne? Und es sind Schritt für Schritt so viele gute Dinge passiert, dass mich das doch sehr ins Nachdenken gebracht hat. Dass diese Katastrophe, die ich befürchtet habe, ausgeblieben ist. Stattdessen habe ich enorm viel an Dingen erlebt, wo man eigentlich sagen müsste, okay, wenn es da oben jemand gibt, dann hat er sich eher um mich gekümmert.
Mhm. Ja. Hast du dann tatsächlich so ein Jahr gottlos, also ohne diesen Gott verbracht? War das so? Hast du so eine Frist gehabt irgendwie? Und wie hast du dann wieder angeknüpft?
Ja. Also ich habe es nicht genau auf 12 Monate terminiert. Ja, mir war das so aber es war eine Zeit, wo ich mir ganz bewusst gesagt habe, jetzt will ich auch jegliche fromme Praxis aus meinem Leben bitteschön vertreiben. Ja, und dann wird da nichts in der Bibel gelesen und dann eben nicht gebetet und Gott wieder angebettelt und gefleht. Und es gibt doch diesen Spruch, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Ja, von dem halte ich jetzt heute gar nicht mehr so viel, aber damals war das für mich so dieses Motto zu sagen, ich bin so lange unmündig gewesen, habe so lange gekrochen, vor diesem Gott bin ich herumgekrochen, ich möchte jetzt mein Leben in die Hand nehmen, ich will eigene Entscheidungen treffen, ich will sagen, wo es lang geht, ich will mich emanzipieren, ich will mich befreien, auch von dem da oben. Mhm. Und darum muss das alles ohne funktionieren. Mhm. Ja. Und das habe ich versucht so durchzuziehen, habe aber damals schon in dieses Projekt so eine kleine Inkonsequenz eingebaut, weil meine Frau darauf bestanden hat, dass wir weiter in einen Gottesdienst gehen. Mhm. Schon um der Kinder willen. Mhm. Und ich habe damals gesagt, also wenn Gottesdienst, dann nicht in eine Freikirche, da kriegt mich keiner mehr hin. Da hatte ich die Schnauze voll auch davon. Ne? Mhm. Und dann sind wir in eine landeskirchliche Gemeinde gegangen, da bei uns in der Nähe. Vielleicht nicht jeden Sonntag, aber doch sehr oft. Mhm. Also das war schon für jemanden, der sagt, ich will jetzt gottlos leben, habe ich mich da mitschleppen lassen. Mhm. Aber ansonsten habe ich versucht, dass ich das alles abstelle, was früher so an frommer Praxis da gewesen ist.
Ja. Und dann nach dem Jahr, bist du das in der Offenheit angegangen dieses Jahr? Und was hat dich dann dazu gebracht, doch zu sagen, ey, ich möchte diesen Gott wieder neu kennenlernen?
Vielleicht kann so ein Typ wie ich gar nicht ohne Gott leben. Vielleicht, wenn es keinen gäbe, müsste ich ihn erfinden. Ich weiß es nicht. Ich bin jedenfalls jemand, der unheimlich viele Fragen hat, der, ja, kann man sagen, sehr sensibel ist und der mit vielen Dingen nicht klarkommt und sich viele Gedanken macht. Und wenn ich Gott kenne, dann, wenn man Christ sich nennt, hat man auch eine Menge Fragen, aber ohne Gott ist es auch extrem schwierig. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich mit manchen existenziellen Fragen nicht klarkomme, wenn ich Gott ganz ausklammer. Mhm. Also Todesfälle zum Beispiel, Dinge, die mir nahegegangen sind, und dass ich dann doch überlegt habe, gibt es da noch was? Mhm. Und vor allem, dass das Leben mehr sein muss als keine Ahnung, frühstücken, arbeiten, Fernsehen, schlafen, fertig. Gell? Mhm. Und dass da irgendwie was mehr sein muss. Und dieses, das ist vermutlich dieses, wo Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Mhm. Ja. Du musst fragen, du suchst nach Sinn, nach einem Mehr, nach einem Halt. Und da habe ich gemerkt, ich bin so jemand, der tut es auch. Mhm. Und ich komme alleine mit dem Diesseits, das ist mir zu wenig, da komme ich nicht klar mit. Mhm. Und ich habe irgendwie so eine Art Gottesgen, habe ich gesagt, da eingepflanzt. Und das hat mich nicht losgelassen. Mhm. Ja.
Und hast du auch eine Seite an Gott ganz neu entdeckt für dich, die vorher überlagert war von diesem grausamen Gott?
Ich habe dann in der Folgezeit eine ganz, ganz andere Seite an Gott kennengelernt. Mhm. Und das ist ja für mich die Motivation, zum Beispiel sowas wie hier jetzt zu machen und dass ich mit einer halben Stelle in meinem alten Beruf wieder bin. Als Begriff würde ich es sagen, was ich kennengelernt habe, ist Gottes Barmherzigkeit. Mhm. Dass Gott ein Gott ist, der ein Herz hat, dem es die Eingeweide rumdreht angesichts des Leidens seiner Kinder. Mhm. Damit habe ich das nicht erklärt, warum wir überhaupt leiden und das alles. Mhm. Aber ich habe einen Gott kennengelernt, der mich aus der Scheiße wirklich rausgezogen hat. Mhm. Durch ganz viele Dinge, die mir so im Nachhinein, ja, da sind die richtigen Menschen zur richtigen Zeit gekommen. Da waren Leute, die zu mir standen. Da hat er mich innerlich angerührt. Er hat in meinem Herzen sehr viel verändert. Und ich rechne heute mit einem Gott, der wirklich Tränen weinen kann, der barmherzig ist. Und das ist das ist eine Seite, habe ich über Barmherzigkeit gepredigt. Mhm. Nur während ich über Barmherzigkeit gepredigt habe, war ich völlig unbarmherzig, ja, auch zu mir selbst. Mhm. Du kannst die frommen Wahrheiten, kannst du alles verkündigen, ohne dass du die selber, dass sie dich selber durchdrungen haben. Mhm. Und ich sehe das eigentlich immer dann, wenn ich auf Jesus Christus schaue und wenn ich mir das vergegenwärtige, wie der mit den Gebrochenen umgeht, mit den Zerschlagenen, mit den Fragenden, mit den Zweifelnden. Mhm. Und das hat mich auch vorher immer schon fasziniert. Und ja, das ist eine Seite Gottes, die mir persönlich begegnet ist. Mhm. Und warum dann mein Weg auch weitergegangen ist. Mhm. Ja.
In Gemeinde ist das ja manchmal gar nicht so leicht mit diesen ganzen Brüchen und Scherben und Fragen und Zweifeln. Du hast auch von Freikirchen gesprochen, dass du da eigentlich die Schnauze voll von hattest. Warum ist das in Freikirchen oft so ein Setting, in dem wir in diese Masken verfallen, dass wir Fassaden bauen, anstatt ehrlich miteinander umzugehen und über unsere Fragen und Zweifel zu sprechen?
Ja, ich denke, das hat was mit einem Anliegen zu tun, das zunächst mal völlig gut ist. Denn wir wollen in unseren Gemeinden es möglichst richtig machen. Wir wollen Glauben ernst nehmen. Das heißt ja in der Präambel des Bundes, dass wir eine Gemeinde sein wollen nach dem Neuen Testament, dass wir, also das Wort Gottes ist für uns der Maßstab für Glaube und Leben und wir wollen es wirklich ernst meinen und keine halben Sachen machen. Mhm. So, das ist der Anspruch. Und ich vermute mal, damit vermengt sich aber auch immer noch so ein bisschen, naja, wir wollen auch so ein bisschen besser sein als die anderen. Ja, das spricht man natürlich nicht so aus, aber besser als die liberale Landeskirche oder was weiß ich. Ne? Und bei uns liegt die Latte sehr hoch. Mhm. Also dessen, was wir wollen. Und das ist aber nicht nur in FEGs so. Ich glaube, dass jede Gemeinschaft, die sehr hohe Ideale und Ansprüche hat, eine solche Gemeinschaft hat es besonders schwer, dass man in ihr die eigenen Schwächen zugeben kann. Mhm. Und dass man sagt, Leute, die 1,90 Meter, die ihr hier aufgelegt habt, ne, also ich persönlich komme da nicht drüber. ich krabbel da gerade mal so drunter her. Nur wenn du natürlich in deinem Hauskreis den Eindruck hast, ja, der springt da drüber und der springt da drüber und jeder denkt vom anderen, dass er das packt, da bin ich doch nicht der Erste, der sich dahin stellt und sagt, also ich schaffe das nicht. Sagt jemand in deinem Hauskreis, also in meiner täglichen stillen Zeit, ne, bin ich immer angefochten. Und du sitzt da und denkst, tägliche stille Zeit, ja? ich habe die nicht, ich schaffe das so nicht. Mhm. Aber wer sagt das? Ja? Natürlich ist die Bibel unser Maßstab. Aber wer sagt das zu sagen, Leute, also da gibt es Sachen, das macht mich fertig, da komme ich nicht mit klar. Mhm. Ja? Und wenn dann kann so eine Atmosphäre entstehen, wo jeder vom anderen denkt, also die schafft's und der schafft's, nur ich nicht. Mhm. Und der Nachbar denkt genau dasselbe. Mhm. Ja. Und wir kennen ja das Neue Testament sehr gut und das ist auch prima, dass wir es kennen, aber deshalb kennen wir auch die Standards Gottes an unser Leben. Und wenn du dann vergisst, dass Christus ja gerade deshalb gekommen ist, weil wir diese Standards nicht erreichen und denen auch nie, bis zum letzten Atemzug, nie gerecht werden können, das ist Evangelium. Mhm. Ja. Aber wenn du das vergisst, dann fängst du an und tust so, als ob. Mhm. Ja.
Was können wir denn da machen? Ja. Also ich meine, man jetzt ganz pauschal gesprochen, was können wir denn da machen? Was kann ich denn da machen? Was tust du zum Beispiel, damit das in deiner FEG Karlstadt anders läuft?
Okay, also als Verkündiger möchte ich mich hinter meiner Verkündigung als Person nicht verstecken. Mhm. Und das heißt für mich, das habe ich in der Selbsthilfegruppe eigentlich gelernt, so ticke ich dann, dass ich da, wo ich diesen Dingen nicht gerecht werde, möchte ich das auch den Leuten sagen. Mhm. Das heißt, also eine Predigt soll Christus verkündigen und nicht mich. Also es wäre ja schlimm. Mhm. Gell? Und die Leute kommen ja nicht, um dann zu erfahren, was bei mir alles in meinem Leben nicht läuft, ja? Sondern um in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Aber ich will mich nicht dahinter verstecken. Das heißt, wenn ich jetzt predige, ja, so ein Thema zum Beispiel, ne? Gottes Wort und Bibel lesen und so, dann sage ich auch, wo ich meine Probleme habe. Und oder wo ich Fragen habe oder wo ich Zweifel habe und versuche selber das vorzuleben, was ich mir wünsche als Klima in der Gemeinde oder im Hauskreis dann eben auch, ne? Und wenn jeder von uns, du musst ja nicht gleich die komplette Fassade einreißen. Also wenn du denn eine hast. Ja. Es reicht, wenn du schon dich traust, ein kleines Mauseloch reinzuschneiden. So im Hauskreis zum Beispiel. Und wisst ihr, was der Effekt ist, was ich finde? Wenn du das offen sagst, du hast unheimlich Angst, urteilen die Leute jetzt über mich, ja, weil es ist ja die Scham, die uns davon abhält. In der Regel aber kommen so 2-3 Leute, oh, ich danke dir, dass du das gesagt hast, weil mir geht's genauso. Ja, mir geht's genauso, hab mich nur noch nicht getraut. Ja. Wenn man anfängt, so kleine Löcher zu schneiden und es zuzulassen, dann einer fängt an und dann machen die anderen mit. Also ich sage auch den Leuten immer, für mich ist die Gemeinde Jesu nichts anderes als eine große Selbsthilfegruppe. Wir sind eine Truppe von verwundeten, schuldigen Menschen mit Anfechtungen und wir haken uns einfach ein und hängen uns gemeinsam an diesen Herrn, damit der uns ans Ziel bringt. Und jeder hat seine Story, jeder hat seine Verwundungen, aber auch jeder hat das, was er nur im Heimlichen tut. Ja. Und wir sind ein Club von Kranken. So sieht's aus.
Du hast jetzt die Selbsthilfegruppe schon angesprochen. Wenn wir jetzt an unsere Kleingruppen denken, was können denn unsere Kleingruppen von Selbsthilfegruppen lernen?
Oh, ja. Also mich hat es total geflasht, in so einer Selbsthilfegruppe zu sein. Beim ersten Mal fand ich das komisch, wenn ihr das Findet Nemo kennt, diesen Zeichentrickfilm, ne, wo die Haifische das machen, genau. Und dann so, guten Tag, ich bin Volker, mein Name ist Volker, ich bin Alkoholiker. Und dann die ganze Truppe so, hallo Volker. Ne? Und du denkst, ich bin jetzt hier im falschen Film. Ne? Aber dann haben die Leute angefangen zu erzählen und das war so offen und so persönlich. Das hat mich aus dieser Abwehrhaltung rausgebracht, in der ich da so erst gesessen habe. Ne? Und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn ich in eine Selbsthilfegruppe gehe, ist es ganz offensichtlich, dass ich ein Problem habe, denn sonst würde ich nicht da sitzen. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Ich kann natürlich auch sagen, ich bin zufällig hier vorbeigekommen, ne? Im Fernsehen kam jetzt nichts und da habe ich gedacht, da gucke ich mal bei den anonymen Alkoholikern vorbei. Ne? Und die würden sagen, ja, mein Freund. Gell? Aber in der Gemeinde ist das nicht selbstverständlich. Ich bin in der Gemeinde, weil ich krank bin. Paulus sagt, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Mhm. Ich bin Sünder, ich bin krank. Darum bin ich in dieser Gruppe. Mhm. Aber das machen wir uns nicht so bewusst. Das wäre schon mal Schritt Nummer eins. Mhm. Dass man das lernt, warum ich überhaupt da bin. Ja. Weil ich Gott nie gerecht werden kann. Und weil ich Hilfe brauche. Mhm. Und das ist überhaupt vielleicht das größte Geschenk bei den anonymen Alkoholikern. Schritt Nummer eins, das nennt sich die Kapitulation. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern können. Mhm. So. Und wenn du da hingekommen bist, wenn du da wirklich hingekommen bist, zu kapitulieren, ich hab's nicht im Griff, ich hab nicht die Kontrolle, ja, wenn du so, dann fängst du an und kannst nur noch loslassen, kannst nur noch vertrauen. Mhm. Und dieses Erleben, dieses Bewusstsein, ich muss kapitulieren, ich krieg's nicht gebacken, ich krieg mein Heil nicht verdient, ich hab so oft Gott schon was versprochen. Das hat alles nicht geklappt. Und wenn ich aus dieser Gnade lebe und dann kommt so ein Klima da rein, dann kann ich mich auch öffnen. Ne? Mhm. Und dann, oder man nimmt sich mal als Hauskreis so dieses Thema, also ich bleibe jetzt immer mal bei diesem einen Beispiel. Wie komme ich denn wirklich mit der Bibel zurecht? Oder sowas. Oder wie sieht mein geistliches Leben aus? Mhm. Ja. Und dann nehmen wir uns mal vor, darüber zu sprechen, wie es wirklich ist und nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Und ich schätze mal, es wird ein spannender Abend werden. Ja.
Also eine Anregung für diese Woche, für die kleinen Gruppen auf jeden Fall. Du beschreibst, oder der Titel des Buches und auch das Bild ist so diese Kintsugi-Technik, wo ein... Die kannst du uns erklären, die Kintsugi-Technik. Ja. Warum würdest du sagen, dass diese Risse mittlerweile golden sind?
Ja, weil Gott sagt ja, der Paulus hat ja so oft gebettelt, nimm mir die Dinge weg, ne? Er hat irgendeine seltsame Krankheit gehabt. Mhm. Ist er nie ganz losgeworden. Und dann, das kennt ihr alle, dann kommt diese Antwort, Mensch, lass dir an meiner Gnade genügen. Mhm. Das ist mehr, als du brauchst, das, was ich dir gebe. Und meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Und das durchzubuchstabieren, das heißt, dass wenn ich vor den Sprüngen, vor den Rissen, vor den Fragen und vor den Verwundungen nicht weglaufe, wenn ich bereit bin, da hinzugucken, und das tut unheimlich weh. Mhm. Also wenn ich mich der Wahrheit stelle, damit Christus da hineinkommt, dann kann er diese Wunden nehmen und daraus was entstehen lassen, was wiederum zum Segen wird für andere, auch zur Hilfe vielleicht für andere. Und es wird aber nicht so sein, dass alles zugedeckt ist. Mhm. Das finde ich das Schöne an diesem Bild. Dass diese Risse zu erkennen sind, die sind immer noch da. Die machen auch abhängig von Gott in einem guten Sinne. Aber es lässt dich barmherziger werden mit dir selbst, barmherziger mit anderen. Und Gott kann da hineinkommen. Ja, zu vergolden heißt für mich, dass er das ausfüllt mit dem, was ich brauche, wonach ich mich sehne. Also es ist ja diese dieses tiefe Sehnen nach Annahme, nach Bestätigung, nach Liebe, dass Gott für mich ist. Und er kann das ausfüllen, so wie kein Mensch das kann. Und dann läufst du verwundet durch die Welt oder vielleicht hinkend durch die Welt, aber mit einem Schatz im Herzen, den dir keiner nehmen kann. Mhm. Und das ist, was Paulus sagt, der hat ein helles Licht angezündet in uns. Mhm. Ja? Und dieses Strahlen, gerade auch in der Zerbrochenheit, das ist etwas, was Gott schenken kann durch seinen Geist. Mhm. Ja.
Du verbittest dir zu sagen, der Volker, der hat es jetzt geschafft.
Ja.
So als Abschluss dieses Gesprächs, warum ist dir das wichtig, dass man das nicht sagt über dich?
Ja, weil es dieses Phänomen der Projektion, dass Menschen zuhören und sagen, ey, dann wären wir genau wieder da. Ey, der hat jetzt das perfekte Leben, gell? Mhm. Vorher alles schwarz, heute alles hell. Mhm. Und das stimmt nicht. Das ist nicht die Realität. Mhm. Zur Suchtkrankheit gehört die Gefährdung eines Rückfalls. Mhm. Und es kann sein, natürlich kann es sein, dass ich rückfällig werde. Und dass ich irgendeinen Mist baue, irgendwas passiert. Dann gilt mir aber das, was ich geschrieben habe, umso mehr, nämlich Gottes Barmherzigkeit. Mhm. Und es ist eben nicht so dieses Schwarz-Weiß, ja? Also ich habe das jetzt abgeschlossen nochmal. Ich war gerade auch in den letzten Monaten nochmal in Psychotherapie, weil einfach Dinge passiert sind, die haben mich so rausgehauen, ja, dass ich gemerkt habe, ich muss gucken, ich brauche da auch fachliche Hilfe. Was mache ich? Oder nehme entsprechend Medikamente. Und es ist nicht alles, also geht nicht alles dann rund. Ne? Mhm. Ich habe eine Phase gehabt, das war jetzt ziemlich genau vor einem Jahr. Da habe ich gedacht, jetzt werde ich zum geistlichen Superhelden. Ja. Mhm. Ich habe regelmäßig in der Bibel gelesen, ich habe hab mich so auf den Boden gelegt zum Beten, habe ich in irgendeinem Buch gelesen, das kommt total krass, gell? Und habe gesagt, jetzt werde ich Kreisezieher, ja, so heißt das Buch. Mhm. Und ja, das ging eine kurze Weile und dann kam in unserer Familie, ich sag mal, ein ziemlich schwerer Schicksalsschlag, der uns völlig umgehauen hat. Und dann war es über Monate vorbei. Hm. Also da habe ich noch ein Herr, erbarme dich, dieses Atemzuggebet. Das habe ich hinbekommen, aber ansonsten war es das. Hm. Und ein Bild zu zeichnen, als würde alles so straight nach oben gehen, das stimmt einfach nicht. Hm. Und aber was stimmt, ist, dass es göttliche Arme gibt, die uns nicht loslassen. Hm. Darum geht's. Es geht eben nicht darum, ob ich jetzt das gepackt habe oder nicht, sondern dass wir gepackt werden. Und das ist eigentlich auch meine Botschaft. Hm. Diese Frage, halte ich oder werde ich gehalten? Mhm. Und ich lebe davon, dass ich mich fallen lasse. Es geht nicht ohne mich, okay. Aber dass ich mich fallen lasse in die Arme dessen, der mich wirklich durchträgt. Mhm. Und wenn ich jetzt noch so viel Scheiße baue und irgendwie noch mal krumme Wege gehe, damit will ich nicht alles, ich will nicht diese billige Gnade. Mhm. Ja? Ist ja Gottes Job, dass er vergibt, der wird es schon machen oder was. Ne? Ich meine nicht, dass das billig ist. Mhm. Aber ich glaube, dass wenn es auf mich ankäme, wäre ich verloren. So sieht's aus. Mhm. Und darum sollten wir unsere Hoffnung auf diesen Gott richten, der uns in Jesus festhalten will, durch alle Fehler hindurch. Und ich werde bestimmt noch viele Fehler machen. Mhm. Und das möchte ich, dass die Leute das wissen und sehen und sich mehr auf diese göttlichen Arme verlassen, ich bin, glaube ich, so immer noch ein recht ungeeignetes Modell. Also, dass man darauf jetzt alles projizieren könnte und so, ne? Mhm. Dafür läuft es bei mir einfach zu chaotisch. Ja, und das, von daher ist mir das wichtig.
Volker, ich danke dir sehr für das Interview, für deine Offenheit in dem Buch, aber auch jetzt hier im Gottesdienst. Ich habe gemerkt, als ich das Buch gelesen habe, dass da viele Aha-Effekte waren, so für mich auch, wo ich gemerkt habe, hey, wie gut ist das mal jemand sagt, wie du es auch gesagt hast mit dem Brief oder mit verschiedenen Facetten, wo ich so denke, Mann, wie gut ist das zu sehen. Es gibt Leute, die kämpfen auch die Kämpfe, die ich auch kenne. Und deshalb danke ich dir für die Offenheit. Einen großen Applaus.
Danke.
Ihr könnt das Buch nach dem Gottesdienst erwerben und auch eine andere Buchempfehlung ist von Pete Scazzaro, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Das könnt ihr dort auch am Büchertisch heute bekommen. Passt auch sehr gut zum Thema. Ein Buch, was ich im Anschluss gelesen habe, was man leider nur noch antiquarisch bekommt, ist hier Gott liebt Chaoten, wie Volker und wie mich und wie euch. Und warum wir nicht ständig besser werden müssen. Sehr entlastendes, sehr mutmachendes Buch auf der anderen Seite. Wir gehen jetzt rein in den Lobpreis. Werfen uns in Gottes Arme.